Hallo und herzlich willkommen bei Evomentis. Ja, hier geht's ja um alle möglichen Dinge, um Neurodivergenz, ADHS, Autismus. Ja, aber ich mache so anknüpfende Sachen. Also, ja, neue Bereiche außen herum, sowas wie PDA hat dich behandelt. Die Frage, ist Stress vielleicht unser Grundzustand? Wie funktioniert das alles? Trauma spielt eine Rolle, auch wenn eine richtig zentrale, große Folge zu Trauma immer noch aussteht. Aber auch Gesellschaft und soziales Umfeld muss man eigentlich immer mitdenken bei diesen Dingen. Neurologie, ja, die Prozesse im Gehirn sind natürlich entscheidend, aber natürlich auch Psychologie oder Philosophie als verwandter Bereich. Anthropologie ist auch ein Thema. So, und ich mache jetzt diesen großen Bogen deshalb, weil heute geht es mal um ein ganz zentrales Thema, nämlich ADHS. Aber ich habe es ja bewusst nicht als einen reinen ADHS-Podcast aufgesetzt. Deswegen erwähne ich das jetzt kurz. Was haben wir denn bezüglich ADHS so für typische Probleme und wie könnte man sich diesen stellen? Ja, kennt ihr so diverse, das gibt's auf Facebook, das gibt's in anderen Bereichen, das gibt's im Social-Media-Bereich, alle möglichen Kanäle, Dinge, Diskussionsforen und sonst was, wo auch immer wieder diskutiert und beschrieben wird von vielen Leuten irgendwie, was sie denn für so Lifehacks haben, wie sie denn mit Dingen umgehen, was sie daraus machen. Und das ist meistens so eine ziemlich, also das sind schon gute Schilderungen jeweils, oft episodisch halt, hängen oft damit zusammen irgendwie, was halt so individuell im Alltag der einzelnen Leute halt eine wichtige Rolle spielt. Das kann man schon für sich ein Stück weit adaptieren, aber ich dachte mir irgendwann, hey, also kann man das nicht mal sammeln, diese ganzen Sachen? Oder zumindest mal einen Teil von diesen Dingen? Also ich meine, alles kann man da sowieso nicht sammeln, aber wie wäre es, wenn ich da mal irgendwie so ein paar Stichpunkte und Dinge sammle und mir dann versuche, mal da so ein Gesamtbild, so ein Konzept irgendwie draus zu formen oder rauszukriegen. Kann man da irgendwelche Linien finden, irgendwelche Strategien so auf einer abstrakteren Ebene rausziehen? Ja, das habe ich gemacht. Also aus verschiedenen Ideen, Inputs, Sachen, die mir selber eingefallen sind und so weiter. Und dann halt der Versuch quasi zu sagen, wie gehen wir denn wirklich mit ADHS im Alltag um? Und das könnte man unter die Überschrift stellen, System statt Disziplin. Ja, warum? Ja, gerne wird irgendwie so argumentiert, dass man sagt, du musst das alles mit Disziplin lösen. Du musst von außen quasi da irgendwie Anforderungen, die da an dich kommen, halt, wo du nicht genügend intrinsisch motiviert bist, da musst du halt einfach mit Disziplin auffüllen, mit Willenskraft. Das funktioniert auch ein Stück weit. Aber halt nur ein Stück weit, weil das ist irgendwann aufgebraucht, diese Energie. Das ist sehr kostspielig, quasi diese kognitiven Prozesse da anzuwerfen und gegen deine Intuition in dir eigentlich zu arbeiten. Insofern, System kann dir halt helfen dabei. Und da kommen wir halt auch wieder auf so Aspekte zurück, irgendwie, die ich viel in dieser Kontextsensitivitätsepisode erwähnt habe oder auch in vielen anderen Episoden. EDHD ist da ein schönes Erklärmodell, was da auch eine Rolle spielt. Ich fand aber einen Gedanken ganz zentral entscheidend. Und zwar, wie gehen wir denn oft mit solchen Sachen um? Also keine Ahnung, ob ihr einen aufgeräumten Haushalt habt oder eher einen chaotischen Haushalt, so wie ich. Es gibt beide Ausprägungen. Es gibt Leute, die wirklich unbedingt halt einen total perfekt aufgeräumten Haushalt brauchen, weil alles andere macht sie kirre. Ich habe genau das Gegenteil davon, habe aber auch festgestellt, der Zwischenbereich stört mich am meisten. Also ein Haushalt, der fast perfekt ist, wo dann anfangen Sachen rumzustehen und so weiter, das stört mich und das veranlasst mich dann auch dazu, dass wirklich diese perfekte Ordnung eigentlich grob von jemand erstmal hergestellt und gehalten wird. Ich mich dann durchaus intrinsisch stark motiviert fühle, diese Ordnung immer wieder herzustellen, wenn sie an kleinen Stellen abweicht. Nur da bin ich so weit von entfernt, das ist quasi das andere Ende der Skala, wo das halt auch wieder funktioniert, wo man sagt, das ist so perfekt unordentlich. Also ich habe hier genau nicht diese Strukturen quasi, sondern die Struktur ist so weit unterbrochen und zerstört, dass ich sie nicht so wahrnehme. Also ich habe nicht quasi einen perfekten Haushalt, eine perfekte Struktur mit einer kleinen Abweichung, sondern ich habe einfach gar keine Struktur, dann ist auch wieder okay. Also ich sag mal, vergleichbar damit, du hast ein perfektes Schachbrettmuster irgendwo und dann gibt's also sagen wir so kleine Fliesen, so weiße und schwarze, die du irgendwo gesetzt hast. Und dann ist an einer Stelle so eine Abweichung drin. Das ist total nervig, oder? Wenn es im Prinzip ein perfektes Muster ist, aber an einer kleinen Stelle so eine Abweichung drin. Das willst du korrigieren unbedingt. Sind diese Fliesen aber sowieso so komplett chaotisch, rauschend quasi schon angeordnet? Sind es vielleicht nicht nur weiß und schwarz, sondern vielleicht halt auch noch grau und alle möglichen Farbschattierungen? Das ist so ein Kuddelmuddel durcheinander. Ja, da ist kein Muster, was man irgendwie unbedingt erhalten muss. Da ist nicht so, dass du sagen kannst, ach, diese Fliese müsste jetzt woanders oder sonst was irgendwie. Das motiviert mich nicht. Es entlastet mich aber auch gleichzeitig, da ich sage, es ist halt einfach chaotisch. Das lässt sich auch nicht durch kleine Eingriffe und das ist nicht erreichbar oder naheliegend quasi, das geordnete Muster. Also insofern, ich glaube, es ist einfach ein Mechanismus bei mir zu sagen, ja, an dem Ende der Skala tue ich mir leichter irgendwie zu operieren, also wenn es dann nicht über ein gewisses Maß hinausgeht, wo es unangenehm wird. Aber lieber ist es ein bisschen chaotisch und die Sachen stehen rum. Und ich bin bei noch einigen Sachen, auf die ich dann gleich komme, auch drauf gekommen, dass ich sagen kann, auch hier tue ich mir eigentlich einen Gefallen an manchen Stellen. Das ist aber halt nicht die Ordnung, wie es vielleicht halt ein Neurotypischer dann auch machen würden. So, das Entscheidende ist jetzt aber, und jetzt komme ich auf diesen Kerngedanken zurück, oft wenn wir so rangehen und sagen, hey, welche Lifehacks gibt's? Wie kann ich denn irgendwie mit Dingen irgendwie sinnvoll umgehen mit dem System? Wie kann ich irgendwie, ja, mich da richtig verbessern quasi, optimieren? Wie kann ich mich selbst optimieren? Ja, immer dieses fragwürdige Selbstoptimieren. Wie werde ich zu einem besseren Menschen irgendwie? Wie werde ich auf einmal, also in meinem Fall zum Beispiel, wie werde ich auf einmal ordentlich? Wie kann ich das machen? Wie werde ich auf einmal klar strukturiert? Wie kann ich diese und jene Arbeiten dann irgendwie immer schön irgendwie machen. Und dann haben wir so eine Vorstellung davon im Kopf, wie das so fiktiv sein könnte. Und das ist ja auch nicht verkehrt, ein positives Bild im Kopf zu haben. Die Frage ist, wie realistisch ist dieses Bild, was wir da von uns selber zeichnen? Oder wie überhöht oder fehlerhaft ist das quasi in sich? Und tun wir uns damit einen Gefallen? Also sehen wir uns selber in unseren Fähigkeiten und Bedürfnissen genügend dabei, wenn wir uns so ein fiktives Bild von einem Ich im Morgen oder übermorgen irgendwie vorstellen? Weil wenn wir dann ein falsches Bild im Kopf haben, mit dem wir uns selber eigentlich Unrecht tun und dann die ganze Umgebung, unser ganzes Setting und so weiter darauf ausrichten, auf diesen Menschen, den wir uns da fiktiv vorstellen, aber der wir einfach halt nicht sind, dann wird doch dieses Setting halt nicht zu uns passen. Das passt dann zu einem fiktiven anderen Menschen, wo wir vielleicht hinkommen müssten, aber vielleicht gar nicht hinkommen könnten und dann scheitern wir oft daran. Sagen, ja, ich habe es ja probiert, irgendwie hier alles irgendwie so genau hingelegt, wie man doch soll. Und es wäre doch, wenn ich das dann alles immer gezielt und quasi schön perfekt im Hirn gesteuert quasi machen würde und so weiter, würde das doch dann gut funktionieren. Funktioniert aber halt nicht, weil du halt nicht so strukturiert bist. Mach's, und das ist der entscheidende Satz, mach's so, dass es für dich, wie du jetzt bist, passt. Also akzeptiere dich vor allem selber, nimm dich selber an, nimm dich wahr und ernst in deinen Fähigkeiten und Bedürfnissen, analysiere oder finde heraus, probiere von mir aus auch aus, was tut dir gut, was ist hilfreich für dich, was fühlt sich nicht so gut an und dann mach so. Dann mach so, dass es zu dir passt. Das ist natürlich einfacher, wenn du alleine wohnst. Wenn du jetzt mit Partner, Familie oder einer ganzen Kommune oder sonst was zusammen wohnst, und die haben da ganz andere Fähigkeiten und Bedürfnisse oder sonst was, kann das natürlich eher kollidieren. Aber im gewissen Rahmen hast du vielleicht trotzdem die Möglichkeiten, das so zu machen, wie es für dich passt und ohne, dass es die anderen ja zu stark behindert oder stört. Aber du darfst dich da quasi ernst nehmen oder du solltest es auch tun, dich selber so annehmen, wie du bist und die ganzen Dinge dann so gestalten und bauen, wie du es für dich brauchst. Und da gibt es ein paar Tipps auch dazu. Ein wichtiger Punkt ist, dein Gehirn soll sich nicht erinnern müssen. Die Umgebung übernimmt die Arbeit für dich. Also eine Sache, die uns ja relativ schwer fällt, ist so dieses bewusste exekutive Steuern von Dingen. Also so dieses, ich muss noch das machen, ich muss das im Kopf haben, ich muss mich dann da einleiten oder sonst was. Da sind wir in dem, was ich in Kontextsensitivität in der Episode, in dieser Staffel mal erklärt habe. Da könnt ihr nochmal reinhören. Im neurodivergenten Bereich und auch im ADHS-Bereich insbesondere bist du sehr stark und gut im Kontakt mit deiner mit deinem Kontext, in dem du dich bewegst, mit deiner Situation, mit deinem Gefühl aus dir selber heraus, wie es dir geht, aber auch mit deiner direkten räumlichen Umgebung, zeitlichen Umgebung, was spielt gerade eine Rolle, was ist wichtig irgendwie und so weiter. Das merkst du relativ stark und da knüpft dein Gehirn auch relativ stark dran an und alle ja, Ressourcen, Erinnerungen und sonst was in deinem Kopf, alle Pläne, Handlungsschemata, Mechanismen, die damit direkt verknüpft sind, die funktionieren gut. Die kannst du auch etablieren. Aber alles, was quasi unabhängig von diesem Kontext irgendwie sein soll, also wo du nicht den passenden Kontext dazu gerade um dich herum hast, das funktioniert gar nicht. Das ist nicht zugreifbar, da kommst du schlecht hin. Das ist nichts, wo du intuitiv quasi drauf landest, sondern da musst du halt umständlich, kognitiv dich irgendwie hinsteuern und hinmanövrieren. Exekutive Funktionen ist schwierig. Meine Theorie dahinter ist, dass nicht zwingend die exekutiven Funktionen nur irgendwie gestört oder problematisch sind, sondern dass halt einfach dieser leichte Zugriff auf diese Bereiche, die nichts mit deinem aktuellen Kontext zu tun haben, dieser Zugriff ist einfach deutlich schwieriger bei ADHS. Der ist weniger gut da. Also auch dieses Phänomen, dass wir das Gefühl haben, oh, wir können uns an was nicht mehr erinnern. Wir wissen nicht mehr, wo wir was hingelegt haben. Und in dem Moment, wo du es findest, an derselben Stelle bist, das Ding wieder siehst, kannst du dich komplett daran erinnern, wie du das da hingelegt hast, warum du es hingelegt hast und so weiter. Aber du dachtest, du hast diese Erinnerung nicht gebildet. Doch, du hast sie gebildet. Nur der Zugriffsweg dahin ist halt nicht aktiviert gewesen, weil du dich in einem anderen Kontext befunden hast. Und denselben Trick kann man jetzt hier auch benutzen, dass du sagen kannst, wenn du dir Dinge quasi schon so irgendwie hinlegst, dass du auf sie stößt, in deinen Routinen und so weiter, in deiner Umgebung, du zum passenden, am passenden Ort die passenden Dinge hast, um es direkt zu tun, ja, dann hilfst du dir selber halt ganz massiv, dann sind direkt Dinge verfügbar. Und das kann halt zum Beispiel bedeuten, dass man sowas wie Redundanz aufbaut. Also, du brauchst eine Schere zu unterschiedlichen Zeitpunkten. Es gibt einen tollen Ordnungstipp, dass du sagen kannst, du brauchst exakt eine Schere und die kommt genau an einen Ort und dann weißt du immer, wo sie ist und mehr brauchst du nicht und mehr belaste dich nur. Kann man machen. Aber was passiert? Du sitzt gerade im Büro, bräuchtest eine Schere, weißt, die Schere ist im Wohnzimmer. Gehst also zum Wohnzimmer. Im Wohnzimmer siehst du den Wäschekorb rumstehen, wo alte Wäsche ist. Die wolltest du in die Waschmaschine räumen. Denkst dir, okay, das kann ich ja mal machen. Dann wäschst die so lange. Gehst also erstmal runter mit dem Wäschekorb zur Waschmaschine. Stellst fest, da ist ja noch andere Wäsche drin und die ist nass. Okay, die musst du jetzt dann erstmal anstellen, damit du danach die andere Wäsche reinräumen kannst. Weil die hast du halt einfach, diese Wäsche in der Waschmaschine hast du halt einfach vor 2 Tagen vergessen da drin. Also stellst sie jetzt an, lässt sie nochmal waschen und musst sie nachher halt raustun und so weiter. Auf dem Weg zurück irgendwie siehst du, dass du da irgendwie ein paar Sachen nicht weggeräumt hast. Dann fängst du an und sagst, ja, die kann ich ja auch noch schnell wegräumen, machst verschiedene andere Dinge. Es lenkt dich alles ab. Gleichzeitig kann es halt also nicht nur sein, dass du dann halt auf so eine riesige Kette an sogenannten Sidequests geht, also das kommt so aus dem Computerspielbereich, wo du auf einmal so Nebenaufgaben anfängst, alle zu erledigen, damit du dann irgendwann zur Hauptquest zurückfinden kannst. Dort ist das im Konzept des Spieles mit angelegt quasi, um dich zu beschäftigen. Daheim passiert dir das manchmal halt einfach so intuitiv von selber und du bist den ganzen Tag mit Sidequests unterwegs und kommst dann zur Hauptquest zurück, die du morgens angefangen hast und denkst dir, oh Gott, was habe ich heute den ganzen Tag nur gemacht? Ja, es kann aber halt auch sein, dass du quasi dieses, was da so passiert typischerweise, halt im Kopf hast und du weißt genau, oh Gott, wenn ich jetzt ins Wohnzimmer gehe, dann ich empfinde so eine totale Anstrengung, weil du intuitiv weißt, dass dir alle möglichen Sachen begegnen, alles mögliche an Anforderungen kommt. Das hast du irgendwann, weil du es 1000 Mal erlebt hast, so verinnerlicht, dass du einfach da eine Empfindung dafür hast, wie teuer dich das kommen wird, wenn du jetzt ins Wohnzimmer gehst, um die Schere zu holen. Und diese starke Empfindung bremst dich dann davor, es zu tun. Dann machst du es halt einfach nicht und sagst, na, dazu müsste ich ins Wohnzimmer gehen, wo du sagen kannst, jemand von außen guckt da drauf und sagt, bist du faul oder was? Du schaffst nicht mal ins Wohnzimmer zu gehen. Und sagt, ja, nein, das fühlt sich so total unmachbar an. Ich bin overwhelmed, sagt man auch. Bin überfordert. Und sagt, du bist überfordert davon, ins Wohnzimmer zu gehen. Ja, intuitiv weißt du aber im Kopf, was da eben halt alles mit dran liegt oder passiert. Und das kann ganz abstrakt, diffus quasi sein. Das kann aber auch sehr konkret vielleicht sogar sein bei Sachen, wo du sagst, ja, Wohnzimmer und da in der Schublade, wo die Schere drin ist, die klemmt eigentlich. Da muss ich erstmal gucken, dass sich von unten was verklemmt. Muss ich von unten gucken, aber um da unten ranzukommen, müsste ich erst unten den Schrank drunter ausräumen, damit ich da rankomme. Dann steht aber das ganze Zeug rum, bloß davor, da steht ja jetzt schon der Wäschekorb und andere Sachen, da kann ich ja gar nicht Platz, dann muss ich das erstmal wegräumen. Also du kannst auch ganz konkret zu dem wirklich faktische Dinge im Kopf haben, die du vielleicht erst alle abarbeiten musst, die sich auch schon unangenehm anfühlen. Und eigentlich brauchst du ja bloß mal kurz eine Schere, um was abzuschneiden, auszuschneiden. Was machst du also? Du behilfst irgendwie anders, reißt das irgendwie ab oder sonst was. Oder du hast halt nicht nur eine Schere, sondern du hast halt so in jedem Raum jedes Ding, was du dort jeweils so brauchen könntest. Also du hast in jedem Raum vielleicht eine Schublade oder ein Ding mit Scheren, Stiften oder was auch immer, was du typischerweise brauchst. Ja, zugegeben, jetzt kann man ganz viele Sachen in jedem Raum so machen. Natürlich entsteht dann halt eine Sammlung mit so redundanten Dingen, die immer größer wird. Und gerade so ja, Kugelschreiber oder Stifte, ich bestelle die oft dann gleich im 100er-Pack, die verteilen sich dann trotzdem überall und am Ende bestelle ich dann wieder mal 100 und wieder mal 100 und ja, ab und zu geht auch einmal einer kaputt, aber die meisten, die diffundieren einfach überall hin. Mein Gefühl dazu war schon immer, irgendwann muss ja so eine Sättigung eintreten. Irgendwann muss es so viele Kugelschreiber geben, dass du, egal wo du unterwegs bist, du einen findest. Und so gehe ich intuitiv auch tatsächlich vor. Ich habe ein Problem, such in meinem direkten visuellen Umfeld nach irgendwas, was mir quasi bei dieser Lösung dieses Problems hilft, bevor ich da auf Wanderschaft gehe und irgendwo anders irgendwie Dinge herziehe. Das mache ich quasi. Es ist sogar manchmal so, dass ich eher noch was bestelle, anstatt dass ich irgendwo auf die Suche gehe danach. Das ist manchmal ganz fatal dann, aber ich suche erstmal in der direkten Umgebung und bin da durchaus auch kreativ, dass ich sage, okay, eigentlich bräuchte ich jetzt ein Werkzeug dieser Art, aber es geht vielleicht auch mit was anderem und sehe ich irgendwas, was da vielleicht irgendwie sich kreativ einsetzen lassen könnte, damit das funktioniert. Das mache ich ganz automatisch. Damit übt man Kreativität ständig quasi, aber geht genau dem aus dem Weg, dass man sagt, ich muss jetzt irgendwo erst, nein, ich suche in meiner direkten Umgebung, was liegt da rum. Hilfreich ist es halt, wenn eben halt nicht alle Sachen schön ordentlich weggeräumt sind und nicht mehr sichtbar sind. Ich vergesse auch manchmal, was ist in welcher Schublade. Also wenn ich selber konkret mit einem klaren Plan und einer Idee und stimmig in meinen eigenen Denkmustern eingeräumt habe, da ein bisschen Zeit drauf verwendet habe und das dann auch immer wieder raushole und verwende, dann bekomme ich eine klare Idee davon, was wo ist, finde es auch sofort wieder, habe es auch im Kopf quasi, dass ich sage, ich weiß, wo, was, in welcher Schublade da ist. Weil da ein Konzept dahinter steht, was ich selber da etabliert, intrinsisch aufgebaut habe. Ansonsten ist es manchmal schwierig, dass ich einfach auch Schränke oder Schubladen habe, die mache ich auf und frage mich, was ist da echt drin? Und manchmal ist da irgendwas drin, wo ich sage, ach, da ist das irgendwie. Ach, ich dachte schon, wo ist das hin? Und manchmal ist es so, dass ich es aufmache und mir denke, wow, ist so leer. Ich habe ja noch leere Schubladen. Ich habe ja noch einen leeren Schrank. Wieso habe ich hier leere Schubladen und leeren Schrank, wenn ich nicht weiß, wo ich die Sachen hin tun soll? Wie kann das sein? Ja, weil die stehen halt dann vorm Schrank irgendwie und dann ist das halt irgendwie schwierig, sich da vielleicht durchzubewegen. Gleichzeitig sind die Sachen halt im Blickbereich. Also Sachen, die vorm Schrank stehen, weiß ich halt, dass sie da sind. Sachen, die im Schrank stehen, vergesse ich. Außer es ist ein gutes Konzept, außer ich mal mir wieder ein Bild drauf und da sind wir halt auch wieder bei sichtbaren Sachen. Also Existenz muss sichtbar sein, ist halt auch so ein wichtiger Leitsatz. Also nicht nur Redundanz, sondern auch ja, Dinge, die sichtbar sind, irgendwie, mit denen kann ich arbeiten, an die erinnere ich mich. Also da stoße ich wieder drauf und weiß, dass ich sie tun muss. Oder wenn ich sie suche oder brauche oder sonst was, nehme ich sie als Ressource wahr. Dinge, die optisch verborgen sind, sind als Ressource für mich nur wahrnehmbar, falls ich es geschafft habe, im Kopf und halt intrinsisch motiviert und gut verankert, halt irgendwie mir zu merken, was wo drin ist. Und dann bitte nicht umräumen. Weil ich habe sonst jahrelang später quasi die falschen Sachen im Kopf da irgendwie. Also wenn das erstmal etabliert ist, dann lassen wir das einfach so. Ich habe das wirklich mal gehabt, dass ich jahrelang dann an die falsche Schublade oder an die falsche Stelle gerannt bin, weil es einmal irgendwie umgeräumt wurde. Ich theoretisch eigentlich weiß, aber intuitiv halt dann doch nicht. So, und ansonsten, wenn ich es halt visuell sehe, das heißt, offene Schränke sind manchmal hilfreicher einfach. Ja, dann verstaubt vielleicht manches oder sonst wie, es sieht vielleicht nicht so hübsch aus. Aber es ist praktischer. Ich kann direkt durchs Visuelle Schweifen lassen des Blicks sofort mir einen Überblick verschaffen. Ein Überblick heißt ja auch. Und wenn alles weg ist, dann räume ich 1000 Schränke durch und guck und schau und was ist eigentlich wo drin und was habe ich eigentlich alles noch? Was gibt's denn? Ach, das habe ich auch noch. Ja, ist viel schwieriger. Dann diese ganze Sache, dass man oft 1000 Dinge irgendwie im Kopf hat und die sich da total schwierig anfühlen, man vielleicht nicht schlafen kann deswegen, weil man sagt, ich muss an das alles noch denken, muss das irgendwie strukturieren, ich muss das irgendwie im Kopf irgendwie alles noch zusammenkriegen und irgendwann ist es zu schwierig, mit diesen ganzen Dingen im Kopf zu jonglieren. Ja, was machst du? Raus aus dem Kopf. Also hilf, also externalisiere alles. Lass die Umwelt für dich arbeiten. Das ist ja genau der Punkt eigentlich, dass wir gut im Kontakt eigentlich mit unserer Umwelt sind und davon profitieren auch, beziehungsweise auch daran angehängt sind. Also gestalte die Umwelt, lass sie für dich arbeiten. Mach dir einen externen Timer, einen Taktgeber quasi, der halt ab und zu mal sagt, so, hier, wach wieder auf, arbeite weiter. Oder der dir auch sagt, so, du hast jetzt nur so und so viel Zeit quasi, was Bestimmtes zu erledigen. Danach machst du eine Pause, dann ist es strukturiert und dann lebst du nicht so in den Tag hinein. Also diese Pomodoro-Technik. Hatten wir auch schon mal. Wenn euch da mit Zeit und so weiter das interessiert, dann guckt mal in die Folge Chronos Rey aus der ersten Staffel rein. So, aber Zeit ist jetzt nicht das Einzige. Man kann natürlich auch noch mit so Post-its, Whiteboards arbeiten oder mit sichtbaren Alarm. Ich habe zum Beispiel, wenn wir morgens um eine bestimmte Uhrzeit aus dem Haus müssen oder sowas und ich mir das einmal überlegt habe, dann ja, habe ich eine Lampe, die zu einer bestimmten Zeit von gelb langsam auf rot wechselt, dann irgendwann rot anfängt zu blinken, als klaren Hinweis, jetzt sollten wir aus dem Haus gehen. Wo man aber schon vorher an der Farbe quasi ablesen kann, was passiert. Man kann sich auch so optische Uhren bauen, hatte ich auch schon mal. Dass man sagt, eine Uhr für einen ganz bestimmten Zweck. Es gibt so Uhrwerke, die gibt's relativ billig, die sind da nicht so wahnsinnig genau, aber die muss man ab und zu vielleicht stellen. Aber so richtig analoge Uhrwerke, wo man so Zeiger vorne drauf pinnt und diese Uhrwerke sind so kleine Kästchen, die kann man sich in irgendeine Pappschachtel reinbauen oder so an die Wand hängen. Ja, dann kannst du dir was davor bauen, irgendeine Pappscheibe, wo du halt farbig mit verschiedenen Farben oder so weiter arbeiten kannst. Ich hatte das aus Tonpapier schön ausgeschnitten, sah so mittelschön aus. Und dich dann genau sehen konnte, okay, wenn wir uns hier mit dem und dem Zeiger in dem und dem Bereich von der Farbe befinden, dann muss ich so und so weit sein in den Vorbereitungen morgens oder so und so weit. Müssen wir in dem Bereich schon die Schuhe eigentlich langsam anziehen. Hier in dem Bereich sollten wir dann eigentlich schon aus dem Haus gehen. Und wenn wir hier diesen Bereich, diesen roten, dann sind wir eigentlich schon zu spät dran. Einfach, dass ich da eine Orientierung habe, eine klare visuelle. Das ist mit Analog-Sachen eigentlich sogar schöner, abgesehen davon, dass ich unser Analog-System ein bisschen kontraintuitiv halte. Aber schöner als jetzt mit so Digital-Sachen, wo man das eigentlich erst im Kopf so umbauen müsste. Ja, also lauter so Tricks kann man verwenden und habe ich schon immer irgendwie intuitiv an vielen Stellen halt verwendet. Oder halt auch wirklich so Art Kanban-Boards, wenn ihr das kennt. Gibt es in vielen Bereichen auch Softwareentwicklung, Projektmanagement und so weiter. Oder dass man so Art Karteikarten, ich habe auch gern bunte Karteikarten, ich habe auch gern welche ohne Linien und nix, wo ich einfach draufschreiben kann und dann kann man hinten so Aufkleber dran machen, die so magnetisch sind und dann kann man die an den Kühlschrank oder an so ein magnetisches Whiteboard dran heften. Kann man lauter Sachen mitmachen. Man kann es allerdings auch so übertreiben, dass es einem so viel too much wird, dass man es wieder anfängt zu ignorieren, wenn man es nicht gemanagt kriegt, dann hast du auch nichts gewonnen. Da hast du nur ein chaotisches Element mehr hinzugefügt, was du nicht gepflegt kriegst. Das ist immer so eine Abwägungsgeschichte. Es gibt auch andere schöne Möglichkeiten, wie man, zum Beispiel, du willst einen Tisch unbedingt frei bekommen, hast aber eine schier unlösbare Aufgabe, weil sich da alle möglichen Sachen drauf gestapelt und gestaut haben, die ganz unterschiedlich behandelt werden müssen. Da sind wichtige Briefe dabei, da ist ein bisschen Müll dabei an der Stelle, da ist von irgendeinem Hobby, irgendwie liegen da noch Dinge, da liegt irgendwas, was verloren ist, da liegen Teile, die du irgendwo am Boden gefunden hast, die du nicht zuordnen kannst, aber die vielleicht noch wichtig sind. Alles hat sich auf diesem Tisch angesammelt. Irgendwelches Leergut vielleicht, irgendwelche dreckigen Gläser, dann irgendwie den Flaschenöffner und whatever. Je länger quasi dieser Zustand ist, desto komplexer wird er in sich und desto unauflösbarer auch irgendwie. Weil halt bei jedem einzelnen Teil ganz viele Entscheidungen und Sachen und es kostet Kraft und Energie, das alles zu entscheiden und zu überlegen. Also ist eine Möglichkeit zu sagen, du hast eine spezielle Kiste für solche Zwecke, wenn du den Tisch unbedingt dringend freikriegen musst, dann kommt alles, was du nicht sofort intuitiv direkt irgendwo trivial hinräumen kannst, in diese Kiste rein. Oder alles einfach in diese Kiste rein. Ich kenne auch Menschen, die machen so Tüten, wo sie alles reinschmeißen und dann zuknoten in der Ecke und so weiter. Und das Gefährliche daran ist, ja, das kann halt auch eine solche Kiste bilden, die dann da forever steht. Ich habe noch so eine im Flur, wo ich auch genau diese tolle Idee hatte und diese Kiste steht da jetzt einfach. Und es hindert dich jetzt auch an nichts mehr dran zu sagen, naja, gut, ich brauche halt mal wieder eine Kiste, weil, und dann hast du noch eine Kiste und noch eine Kiste und hast immer mehr so Chaoskisten. Auch gerade vom Umzug, so die letzten Reste, die du nicht mehr sauber sortiert irgendwie, die werden ja noch in Kisten geschmissen, alles durcheinander. So ähnlich ist es dann. Und das könntest du ja argumentieren, dass du sagst, naja, wenn ich es jetzt halt eine Weile nicht gebraucht habe und so weiter, dann nehme ich einfach diese gesamte Kiste und schmeiße es halt weg. Es gibt manchmal aber auch Sachen, die brauchst du sehr, 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 sehr lange nicht und dann doch wieder. Zeugnisse zum Beispiel und andere Dinge, die mir auch irgendwie magisch abhanden gekommen sind. Ich glaube auch nicht, dass ich sie weggeschmissen habe und man weiß es nicht. Aber ich warne davor, einfach dieses Pauschale, ich habe es jetzt irgendwie so und so viele Monate nicht gebraucht, also kann ich es wegschmeißen, finde ich riskant. So. Oft haben wir ein anderes Problem irgendwie, wenn wir irgendwas tun wollen. Und das ist wirklich so dieses, ach oh Gott, man landet in einer Grübelschleife, denkt sich tausend Dinge durch, ist auch überfordert mit den ganzen Sachen, die man machen will. Boah, was soll man denn noch alles? Oh, wo genau fange ich an? Man kriegt die Energie nicht zusammengekratzt und so weiter. Viele beschreiben, dass sowas mit so einem 5-4-3-2-1-Startprotokoll zum Teil geht oder indem man sich selber halt gewisse Anweisungen und Sachen vorsagt. Man spricht sich quasi selber wie so ein Operator durch die verschiedenen Schritte, die man tun muss oder ja, zählt überhaupt mal so einen Countdown runter und sagt wirklich, okay, bei 0 starte ich, 5-4-3-2-1-0. Und dann baut sich im Gehirn halt schon dieses Handlungspotenzial wirklich auf. Also die Vorahnung, unser Gehirn ist halt ein Prognosemodell, also ein Prognoseorgan, das prognostiziert, was jetzt gleich passieren wird, stellt sich darauf ein und ja, das ist der Trick, mit dem wir es quasi ein bisschen überlisten. Noch einen interessanten Punkt fand ich, Körperanker gegen Sidequests. Also wie können wir uns bei einer bestimmten Aufgabe halten oder wieder daran erinnern? Und ja, da gibt es alle möglichen Tricks. Ihr müsst vielleicht selber überlegen, was ihr macht. Also einen guten Tipp fand ich schon immer, zu sagen, okay, wenn man Schuhe anzieht, dann hat man oft so das Gefühl, dass man sich jetzt nicht ausruht, sondern eher so, ja, wir gehen jetzt aus dem Haus, wir bereiten uns jetzt vor, wir bringen den Müll weg, wir machen jetzt Sachen. Ja, ich meine, dazu braucht man es auch. Aber die Schuhe einfach anzubehalten, um so ein Gefühl zu haben, also quasi um seinen Kontext entsprechend anzupassen, damit man dann eher im Gehirn mit den Dingen verknüpft ist, mit diesem Modus, dass man jetzt halt noch aktiv Aufgaben bearbeitet, etwas tut. Passt nicht immer zu allem. Es gibt auch Leute, die schnallen sich mit dem Bein am Tisch fest, um sich am Weggehen zu hindern. Ich hätte gleich die Horrorvorstellung, dass ich das vergesse, dass ich da angeschnallt bin, dann intuitiv aufstehe, weil ich dringend aufs Klo muss, weil ich es schon seit 5 Stunden vergessen oder verdrängt habe und dann den halben Tisch umreiße. So Sachen, jetzt nicht gerade mit Tisch am Bein, aber so ähnliche Sachen habe ich schon durchaus geschafft oder gebracht. Das ist nicht schön. Insofern, ja, muss man auch rausfinden, wie man es macht. Manche Leute halten gewisse Gegenstände in der Hand. Gut, dann ist da eine Hand halt blockiert. Kannst aber auch, aber dich irgendwie dazu binden halt. Oder, ja, eine bestimmte Beleuchtung, einen bestimmten Duft, also Duft darf man nicht unterschätzen halt, der dich in einen bestimmten Kontext bringt, einen gewissen Modus. Irgendwelche Settings halt so zu machen und konsequent in einer bestimmten Form immer wieder zu nutzen, dass du halt dich drauf trainierst und weißt, jetzt ist was Bestimmtes oder schon vorhandene Assoziationen einfach stark nutzt und darauf aufsetzt. Das sind schon so recht wichtige Tricks, die man da anwenden kann. Dann noch ein paar kleine, konkrete Sachen. Also Reibung reduzieren ist sehr schön, ist aber erstmal nein. Also erwünschtes Verhalten wird einfacher gemacht. Das heißt, eben sowas wie mehrfach besitzen, aber auch sowas, dass man sagt, naja, der Wäschekorb, der ist halt nicht geschlossen, sondern der steht halt offen da. Dann wirfst du halt nicht die Wäsche neben den Wäschekorb, sondern wirfst du sie vielleicht halt eher rein in den Wäschekorb irgendwie, weil das halt ein Schritt weniger, ein Energiepunkt weniger halt ist, Ja, so Sachen einfach lassen sich trivial machen. Das geht auch so weit, dass du sagst, warum den Wäscheständer nicht quasi auch als Art Kleiderschrank benutzen? Ich meine, da hängen Dinge, du kannst direkt vom Wäscheständer aus oder auch vom Wäschekorb, je nachdem, ob es dann halt schon trocken ist, kannst du auch Sachen rausleben, also kannst du auch einfach rausnehmen und rausleben. Du kannst auch die Sachen vorher schon beim Waschen so sortieren, dass du sagen kannst, so, hier sind jetzt quasi die Sachen, die für eine bestimmte Person sind, die landen danach in einem Wäschekorb. Die hat er dann irgendwie neben seinem Bett stehen und dann kann er direkt raus sich immer Kleidung halt rausziehen. Und dann musst du das meiste gar nicht über den Umweg in den Kleiderschrank extra einräumen oder sowas. Also mach's dir einfach an den Stellen. Bereite dir vielleicht auch, wenn du am nächsten Tag irgendwie Stress hast oder sonst was oder nicht weißt, ob die Energie hast, Sachen schon vor, dass da Dinge liegen, vorbereitet. Oder leg dir frische Wäsche, zumindest in einer gewissen Menge, irgendwie in der Nähe von der Dusche irgendwie ab. Also sowas wie Unterhose, also Unterhemd oder T-Shirt oder Socken oder was auch immer du halt gleich vielleicht dann anziehen willst und du jeden Tag vielleicht auch wechseln willst, dann musst du nicht erst sagen, oh, jetzt muss ich erst da was holen, dann ist da vielleicht nicht sonst was. Nee, du gehst einfach duschen und in dem Moment, ja, hast du dann schon die passenden Dinge da. So ähnlich wie das Handtuch ja auch schon da ist. Das ist eh bei dir räumlich in der Nähe, dann ist es eh nicht so das Problem. Eine schöne Sache fand ich auch, warum nicht einen Kühlschrank im Essbereich haben? Also dort, wo ich halt immer esse. Solltest du aber halt im Wohnzimmer immer essen, weil es halt für dich intuitiver ist. Oder ja, von deiner Gestaltung besser zusammenpasst, dann halt, warum nicht einen Kühlschrank im Wohnzimmer? Ja, du musst oft Sachen vom Kühlschrank da wieder rein. Gut, beim Kochen brauchst du es auch. Das ist dann ein bisschen hinderlich. Bräuchte so vielleicht zwei Kühlschränke. Das ist dann energietechnisch wieder so die Frage. Aber auch solche Sachen darf man auf ungewöhnliche Weise neu kombinieren, quasi, um sich's leichter zu machen, um Reibung zu reduzieren. Du kannst aber auch Reibung erhöhen eben. Also das ist ja das andere Prinzip, wenn wir uns irgendwo festschnallen oder uns Dinge in den Weg legen oder unmöglich machen oder sowas, indem wir halt sagen, naja, wir machen es uns unangenehm, einem Muster zu folgen, das wir eigentlich ja aus Überzeugung quasi eher vermeiden wollen, was sich aber intuitiv für uns vielleicht anbieten würde. Also zum Beispiel eine Regel, wir setzen uns nicht hin. Nicht hinsetzen. Wenn du dich erstmal hinsetzt, dann bist du im Ruhemodus, dann springt da dieses Ganze, dann dauert es erst wieder eine Weile, bis du überhaupt wieder hochkommst. Ja, ist halt manchmal auch nicht so schön dann, aber es gibt auch den Fall, dass man sich dann einfach am Boden ablegt oder sowas. Ich weiß nicht, ob ihr das auch schon mal erlebt habt, aber ist nicht ungewöhnlich, einfach zu sagen, oh, ich habe mich so erschöpft gefühlt, hab mich jetzt einfach, ich leg hier einfach mal kurz. Oder auf der Treppe ist auch schön. Wenn du sagst, du musst jetzt noch die Treppe hoch, musst dann dies und jenes noch machen, musst dann den Moment, wo du die Treppe hochgehst, quasi diese Anstrengung auch noch die Treppe hochzugehen und die Treppe ist eh so gemütlich, wenn du sie hochgehst, quasi dich einfach dahin zu legen. Auch das kann passieren. Und das kannst halt nicht alles verhindern. Aber du kannst dir versuchen, ein bisschen schwieriger zu machen, quasi. Und dann natürlich die Sache, dass du große Aufgaben halt in kleine Sachen zerlegst. Also, dass du sagst, du musst die Wohnung aufräumen oder du musst das Haus aufräumen. So, völlig unmöglich, bin ich viel zu lang, das kriege ich gar nicht, oh Gott, brauche ich gar nicht erst anfangen, weil egal, was ich tue, der Effekt wird so minimal quasi im Gesamtkontext sein, das bringt nichts. Ja, oder du könntest sagen, nein, jedes bisschen ist gut, jedes bisschen hilft. Also in kleine Dinge, dass du sagst, 10 Dinge wegräumen. Oder du machst jetzt nur die Spülmaschine in der Küche. Mehr musst du nicht machen. Wenn du das gemacht hast, dann ist alles gut. Oder du bringst jetzt nur den Müll weg. Dann hast du schon mal was Wichtiges geschafft. Mehr Anforderungen hast du heute nicht. Anforderungen. Habt ihr die PDA-Folge gehört? Müsst ihr euch unbedingt anhören. Wenn ihr jetzt PDA habt, dann findet ihr es ganz schlimm, dass ich das gesagt habe. Da geht es aber auch viel um Anforderungen, falls ihr es nicht gehört habt. Ja, aber auch hier reduzieren wir natürlich ein bisschen die Anforderungen oder machen sie überschaubarer oder haben natürlich immer damit zu tun, dass wir 1000 Anforderungen im Haushalt haben, die uns schwerfallen, die wir dann vermeiden, die vielleicht sogar Panik und Angst auslösen können. Also wäre im Kontext mit PDA durchaus auch ein Ding, was man nicht unterschätzen darf. Auch ein schöner Punkt ist Übergänge absichern. Also das Starten, Aufstehen, Losgehen und Wechseln werden vorbereitet. Und das sind ja alles Kontextübergänge. Und Kontextübergänge, die wir quasi aus einer abstrakten Idee herbeiführen, die sind für uns immer schwer. Die brauchen Energie. Wenn sie intuitiv passieren, also ja, elegant sich anbieten, also fließende Übergänge sozusagen, Übergänge, die durch irgendwas sinnvoll motiviert sind, möglichst intrinsisch oder auch extrinsisch sich irgendwie aufbauen, herstellen. Das ist immer leichter, aber ja, dass man quasi bewusst so einen Übergang quasi, das ist immer anstrengend. Also, Übergänge aufstehen ist halt wirklich mehrere Alarme, dass man, oder ich kenne das, dass halt eine Lampe bei mir halt langsam hell wird, irgendwie in der Früh. Die kann ich ein Stück weit ignorieren. Wenn ich total saumüde bin, dann warte ich da sehr lange. Ansonsten merke ich sehr früh und stehe sehr früh auf. Also es passt, also ich passe mich quasi auch meiner intuitiven Situation an. Und die Lampe zwingt mich nicht zu einem harten Übergang, sondern hat halt eine gewisse Zone, in der ich das halt irgendwie für mich gestalten kann. Dann sowas wie Türstation, das fand ich sehr schön. Alles, was wichtig ist, um das Haus zu verlassen oder sowas, halt in der Nähe der Tür parken. Oder halt irgendwie, ja, da passend dazu. Oder alles, was du quasi dann, wenn du reinkommst, loswerden willst, in der Nähe der Tür. Eine Garderobe tut ja nichts anderes eigentlich, aber das kann man natürlich noch weiter ausbauen. Also ich habe zum Beispiel in einem wichtigen Bereich im Flur, den ich auch gut erreiche, wenn wir aus dem Haus gehen, halt nochmal so im Schrank so verschiedene so PET-Flaschen und anderes, wo wir sagen, ah, noch was zu trinken mitnehmen. Okay. Einfach da reingreifen, da sind einfach die Dinger. Gleichzeitig ist es ein zentraler Ort, wo ich ab und zu vorbeikomme, wo ich dann dran denke, ah, ich nehme mir was zu trinken mit. Ja, und ich bin auf PET-Flaschen viel umgestiegen, obwohl ich die eigentlichen Sprudelglasflaschen habe. Aber das ist manchmal dann auch wieder so ein Anforderung, so ein Ding. Oh, du musst, und bist du das, dann musst du ja das erst sprudeln. Dann ist vielleicht die blöde Sprudelpatrone halb leer, dann musst du die erstmal wechseln. Musst gucken, wo die neue ist, die reintun. Dann musst du das mit Wasser vollfüllen. Ach, das dauert. Dann musst du das Ding sprudeln. Vielleicht musst du auch mal sauber machen davor. Dann hast du endlich gesprudelt. Dann hast du endlich dein Wasser. Ach, das ist mir zu aufwendig. Und wenn ich dann quasi eine leer getrunken habe, muss ich das nächste. Ja, und dann ist oft einfach das, um sicherzustellen, dass ich genügend trinke oder dass auch andere genügend trinken, PET-Flaschen. Und das mit den Sprudelflaschen kann man machen, wenn man Bock drauf hat. Die sind immer noch da. Die darf man verwenden. Die werden auch zum Teil verwendet. Aber PET-Flaschen sichern einfach die Grundversorgung mit Trinken. Sich einfach machen, die Sachen, damit man da besser funktioniert. Und wenn du zu wenig trinkst, ist es halt blöd. Insofern, ja, ist das Dumme ist dann wieder, das Leergut wegzubringen. Das ist dann das Unschöne, muss ich sagen, aber ja, bisher, also das ist ja dann so verlagert am Ende und kann man dann so viel sammeln. Ich habe dann nur das Problem, ich sammle das dann so lange. Es gibt Limits bei sowas, was man einfach zurückgeben kann. Also erstens irgendwann, wenn du zu viele Flaschen da drin hast, dann spuckt der selber diesen Zettel aus mit dem Pfandding. Da hast du quasi irgendwann zwei oder drei Zettel. Und über einen gewissen Betrag, glaube ich, so 20 Euro oder sowas bei vielen Läden ist es so, da muss dann der Chef kommen und das absegnen. Warum? Weiß ich nicht. Missbrauch? Irgendwas? Ich weiß es nicht. Aber ja, das schaffe ich dann ab und zu, weil ich es natürlich dann nicht oft wegbringen will. Ja, aber gehen wir noch mal so ein bisschen in die Details. Ich hatte ja gesagt, alles, was wir in Erinnerungen auslagern können, das hilft uns schon mal und das strukturiert sich vor allem halt auch noch mal anders. Also so Ideen, sich selber Nachrichten schreiben bei WhatsApp oder ähnlichen Sachen. Oh, falls ihr euch über WhatsApp Sachen merkt und deswegen manchmal Leuten Sachen schickt und sagt, ja, das wollte ich mir eigentlich selber merken, aber jetzt habe ich schicke ich es mal dir. Es gibt einen geilen Trick. Du machst eine neue Gruppe. Eine neue Gruppe kannst du aber nur machen, wenn du mindestens eine Person irgendwie einlädst. Also es geht nicht, dass du nur eine Gruppe nur mit dir startest. Aber du kannst diese eine Person dann auch gleich wieder rausschmeißen, soweit ich weiß. Oder andersrum, also du kannst es zumindest für jemand auf jeden Fall machen. Das heißt, wenn jemand sagt, oh, ich bräuchte so ein Ding, so eine Gruppe nur für mich, mit Notizen für mich, dass ich mir das merken kann, dann sage ich, okay, pass mal auf, ich leg dir eine an, benenne sie dir auch gleich schon richtig irgendwie. Ich lade dich dazu ein und dann trete ich aus der Gruppe aus. Das ist deine, nur deine. Dann kommt auch nicht mehr rein. Ja, kannst du da alle Notizen ablegen. Theoretisch, ich glaube, man könnte auch mehrere solche Dinge haben. Also das ist nicht irgendwie begrenzt. Ja, kann auch ein Trick sein. Oder dir halt anderweitig selber Nachrichten schreiben. Also mit SMS geht es, mit E-Mail geht es, kann man machen. Und inzwischen geht es, glaube ich, auch bei WhatsApp und bei anderen Messengern, dass man sich selber eine Nachricht schreiben kann. Notizen überall zu haben, ist natürlich auch immer schön. Manchmal beachtet man sie auch, manchmal fängt man auch an, sie auszublenden. Also auch da muss man ja sorgsam damit umgehen. Aber an den passenden Stellen, an der Tür nochmal, wenn man das Haus verlässt, weil ich das auch schon hatte, dann habe ich so angeklebt an der Tür, dass wenn ich die Tür aufmache, der Zettel nicht mehr zu sehen war. Ja, aber manchmal muss man sich einfach das dann so machen, dass sagen, ich kann die Tür gar nicht aufmachen, wenn ich nicht vorher diesen Zettel da wegmache oder sowas oder ja, manchmal muss man sich dazu zwingen, quasi. Oder halt, dass du sagst, an Stellen, wo du eh häufig sitzt, platzierst du dir irgendwelche Dinge, die du beachten musst. Keine Ahnung. die Tabletten, die du halt nehmen musst oder willst oder sonst was, und sei es die Nahrungsergänzungsmittel mit Omega-3 oder sowas, die stellst du halt dorthin, wo du sowieso immer sitzt und arbeitest, im Homeoffice oder dergleichen oder am Computer. Oder Melatonin steht bei mir halt an der Stelle, wo ich halt abends die Zähne putze und so weiter. Dann kann ich das halt nehmen, wenn ich will. Also das räumlich irgendwie sinnvoll halt gestalten mit diesen Sachen, aber sich halt auch Erinnerungen und oder die konkreten Gegenstände dahin zu packen, macht schon Sinn. KI als Sofortcoach zu benutzen, kann ich auch empfehlen, wobei da müssten wir mal ein bisschen mehr einsteigen, wie man das intelligent machen kann. Aber ich habe das dringende Gefühl, wenn ich in eine Episode reinschreibe und da ist irgendwas mit KI im Titel, dann habt ihr keinen Bock, die Episode anzuhören. Ist das so? Habe ich euch erwischt? So scheinen mir die Zugriffslogs das darzustellen. Ich kann das ja ein Stück weit verstehen, dass ein KI nerven kann. Vielleicht lag es auch irgendwas anderes an der Formulierung an der Stelle. Ich bin mir noch nicht so sicher, wie schnell ich diese KI-Folge mache. Vielleicht gebt ihr mir da mal Rückmeldung, wenn ihr so eine KI-Folge haben wollt. Ich mache beruflich sehr viel mit KI. Insofern bin ich vielleicht auch ein Ticken tiefer drin als mancher. Das muss aber nicht immer sein. Ihr seid vielleicht da auch alle fit. Und es gibt so ein paar Tricks, wie man schon sich das Leben noch mal ein bisschen leichter machen kann oder die KI noch mal ein bisschen potenter machen kann, einem da wirklich schneller und besser zu helfen. Aber ich erzähle es euch nur, wenn ihr es euch wünscht von mir. Genau, und die Idee davon halt immer ist wirklich mit diesen ganzen Erinnerungen, dass man wirklich sagt, wo muss es sichtbar oder nervig auftauchen, damit ich es nicht denken muss. Also, damit ich nicht selber dran denken muss, und es taucht so nervig auf, es schlägt mir geradezu ins Gesicht quasi. Das heißt, ich kann es gar nicht vergessen, es wird sich bei mir wieder melden. Dann räumt jemand alles auf und du hast sämtliche Erinnerungen verloren. Sämtliche Erinnerungsanker verloren. Es gibt einen tollen Tipp, der einerseits stimmt und andererseits finde ich ihn total schwierig. Und zwar, don't put it down, put it away. Also wenn du Sachen erstmal auf dem Tisch irgendwo zwischenlagerst und ablegst, wo liegen sie da? Bleiben sie da liegen. Zwischenlösungen werden zu Dauerlösungen. Ist eigentlich so das, was dahinter steht. Das heißt, put it away bedeutet so viel wie räum's auf. Räum's direkt auf. Andererseits fängst du dann an, halt durch die Gegend zu rennen. Das ist das, was man so Roombar-Cleaning auch nennt. Und dabei kannst du wieder halt lauter Sidequests aufsammeln und so weiter. Also kann auch schwierig sein, aber trotzdem macht es mehr Sinn, Dinge direkt aufzuräumen und sie nicht irgendwo hinzustellen, weil dann stapeln sich da, mischen sich mit anderen Sachen, werden zu schwierigen Entscheidungshaufen, wo du viel Energie reinstecken müsstest, um denen wieder Herr zu werden. Aber vor allem müssen alle Dinge dafür sofort irgendwie einen Platz haben. Du musst sofort bei jedem Gegenstand möglichst wissen, der gehört dahin, der gehört dahin, der gehört dahin. Das musst du im Automodus quasi hinkriegen. Schlaftrunken morgens vor dem ersten Kaffee oder was auch immer. Mit möglichst wenig Energie, mit möglichst wenig Entscheidungsaufwand. Und Dinge werden oft dann schwierig, wenn daran Entscheidungen geknüpft sind. Wenn du ein Ding in der Hand hast und sagst, keine Ahnung, wo räume ich denn das jetzt hin? Keine Ahnung, es hat keinen festen Platz. Ich muss mal gucken, wo ich es vielleicht irgendwie oder so. Sau schwierig, sau viel Energie, bremst dich total aus. Wenn du bei jedem Ding sofort weißt, wo es hingehört, es ist top. Ich krieg's nicht hin. Ich habe völlig andere Situation. Ich hätte auch das gerne und ich krieg's bei immer mehr Sachen hin, dass ich eine Idee habe, wo sie hingehören oder wo ich sie hinräume. Es wird besser, aber es ist bei weitem nicht gut. Ich bin weit davon entfernt, bei jedem Ding genau zu wissen, wo es hingehört. Und räume ich Sachen nur im Kreis und irgendwo hin und dann stehen sie doch wieder rum und muss sie halt dann doch, ja, put it down machen, statt put it away, weil ich nicht weiß, wo dieses away eigentlich jetzt gerade ist oder ob ich es erst schaffen muss oder wie ich damit umgehe. Aber so ein paar einfache Sachen, Jacken direkt an den Haken, Schlüssel direkt an den Haken. Nee, Schlüssel meine ich nicht direkt an den Haken. Schlüssel habe ich normalerweise an mich geknotet. Kein Witz. Ich habe meinen Schlüsselbund. Nicht nur in der Hose stecken, sondern auch mit Schnur an die Hose geknotet. Ich weiß, wo der Schlüssel ist. Ich verlege den Schlüssel normalerweise nie. Es kann sein, dass ich ihn nicht da dran geknotet habe, weil ich es irgendwie vergessen habe, wie ich die Hose gewechselt habe. Sprechen ist aber Hose wechseln aufwendiger, weil ich diese ganze Zeug halt erst abknoten muss und so weiter. Also ihr seht, es geben sich Vorteile wie Nachteile aus solchen Sachen. Und sollte ich doch einmal den vergessen haben, ja, dann passiert es aber halt auch, dass ich sage, ich weiß ja, wo der Schlüssel ist. Immer an mir geknotet. Er ist, oh, ich habe es vergessen zu machen. Mist. Das ist ja nicht da. Passiert selten. Normalerweise ist es wirklich so, ich weiß, wo der Schlüssel ist. Ich weiß es einfach. Er ist immer da. Ist immer an derselben Stelle. Handy ist auch Gürteltasche oder dergleichen. Könnt ihr machen, wenn euch das nicht irgendwie stört. Dann wisst ihr immer, wo es ist. Und legt es nicht irgendwo halt hin, weil das ist ja oft nur so eine Ausweichlösung. Wir sagen, ja, ich weiß nicht, was ich damit tun soll. Ich kann es auch nicht in der Gesäßtasche die ganze Zeit lassen, dann geht's kaputt. Also muss ich es raustun und irgendwo hinlegen, dann liegt es irgendwo und dann, ja, vergesse ich's. Das ist schlecht. Gut, ein Handy kannst du meistens wenigstens noch anrufen, um es wieder zu finden, aber es ist, Schlüssel gibt's auch, Schlüsselpiepser und so weiter, klar, aber man kann sich's einfach machen an der Stelle. Wie gesagt, bei anderen Sachen ist es halt wirklich eher dieses Werkzeug direkt zurücklegen, kriege ich auch nicht hin. Wenn ich so eine größere Reparatur mache und so weiter, die ist halt oft so schleichend und fließend abgeschlossen oder ich habe keinen Bock mehr am Ende, dann liegt das Zeug da halt noch ewig rum. Müll direkt in den Müll und nicht erst irgendwo hinstellen. Ja, Post direkt in die definierte Inbox habe ich immer wieder geschafft dazwischen und dann, naja, aber so von der Idee her sind das zumindest sinnvolle Tipps. Ja, dann manchmal mit diesen ganzen Morgenroutinen und so weiter, also ja, auch hier wieder der Verweis auf Chronos Ray, sich das mal ganze so Backtime machen, Backtracking machen, also sich mal von der Zielzeit und Zielort quasi zurückverfolgen, wann man quasi an welchem Punkt wie sein müsste, um das gut hinzukriegen, um dann eine Orientierung zu haben, dass du sagen kannst, bist du vor dem Plan, bist du nach dem Plan, um nicht dieses Gefühl zu haben, du müsstest jetzt magisch auf einmal irgendwie ja, in 10 Minuten einmal quer durch die Stadt, weil du hast nicht dran gedacht, dass du, wenn du um 10.30 Uhr den Termin hast, halt du deutlich vor 10 Uhr aus dem Haus musst. Also, dass irgendwas mit 10 halt nicht deine Zeit ist, bei der du erst das Haus verlassen musst. Also, kann sonst nämlich passieren. Aber auch deine ganzen Morgenroutinen oder so weiter halt klarer zu strukturieren, dass du sagen kannst, wie viel Zeit habe ich dafür was? Hänge ich vor, hänge ich nach dem Zeitplan an den Stellen? Wie kann ich solche Routinen auch so gestalten und ineinander greifen lassen, dass es halt klappt? Habe ich da vielleicht schon mal einen theoretischen Plan und dem kann ich mich dann vielleicht orientieren? Verknüpfe ich Duschen mit Zähneputzen? Also muss ja nicht gleichzeitig sein, aber vielleicht hintereinander. Oder ich sag wirklich, ich dusche halt jeden zweiten Tag. War ja auch gesünder. Ich weiß nicht, woher die Idee in manchen Ländern kommt, zu sagen, wir müssen jeden Tag duschen. Das ist nicht zwingend die beste Idee. Ja, aber wenn du da eine feste Regel hast, kann das manchmal auch besser funktionieren. Die Sachen am Vortag schon rauslegen und vorbereiten kann auch helfen. Wobei ich dann oft auch mal keinen Bock habe einfach und dann sage, das kann ich ja alles morgen machen. Magisch mache ich das dann alles morgen früh noch schnell. Schon sind 2 Stunden irgendwie ins Land gegangen, Und am Ende landen wir dann oft halt bei so Sachen, dass wir als lieber dann halt zu früh sind an vielen Stellen und überpünktlich, um wenigstens nicht zu spät zu kommen und uns nicht zu hetzen. Und ich komme dann pünktlich zu irgendwelchen Veranstaltungen, wenn ich mich mit der Anfangszeit vertue. Ist mir hin und wieder passiert. Ich dachte, es fängt um 9 an. Merkt dann nur, ach Mist, wieder viel zu spät, wieder viel zu spät, wieder viel zu spät. Komm dann kurz vor 10 erst an und merk, wieso ist denn da noch zu? Was ist denn da los? Ist das heute gar nicht? Und merk dann, ach, es fängt erst um 10 an. Hey, ich bin aber pünktlich. Juhu. Ja, ansonsten gibt's einen Haufen Sachen wirklich so mit den ganzen Kleinhacken von irgendwelchen Aufgaben und Sachen, also die überschaubar und greifbar zu machen. Also, dass man wirklich sagt, man macht halt nur die Wäsche, man macht nur diesen Raum. Du kannst auch noch weiter reduzieren. Du kannst sagen, nur 10 Sachen hier aus diesem Raum, nur Dinge, die blau sind, heute irgendwie aufräumen. Nur Dinge, die aus Plastik sind, nur Leergut identifizieren und aufräumen. Du kannst ja beliebige Settings und kleine Aufgaben, alles, was dazu führt, dass du irgendwas machst, ist gut. Vielleicht kommst du trotzdem nicht hinterher, vielleicht musst du dann irgendwo noch nachsteuern, mehr machen, aber du hast Dinge gemacht. Das ist viel bessere Basis, dass du das Gefühl hast, du hast schon mal einiges gemacht, als du hast das Gefühl, du bist gescheitert an allem und irgendwie kriegst du es ja gar nicht hin. Und ja, muss ich vielleicht einfach auch so akzeptieren, wie man ist, dass man halt nicht so viel schafft, wie es vielleicht so theoretisch in der Vorstellung im Kopf irgendwie sich toll anfühlen würde, dass man sagt, Hey, ich habe da den ganzen Tag lang, ich habe 14 Stunden durchgeschuftet und gewerkelt und habe da jetzt all das geschafft und perfekt und toll. Ja, es kann sein, dass das mal klappt, aber dann ist meistens Panik oder sonst was irgendwie im Spiel. Dann ist irgendwie ein starker, sehr starker emotionaler Trigger. Und das brauchst du ehrlich gesagt jetzt auch nicht immer. Das kann er nämlich ganz schön aus der Bahn werfen, wenn das der Dauerzustand ist. Ein Trick ist ja noch wirklich entweder diese Box, weil ich sie gesagt habe, die man so als Notfallbox benutzen kann, aber dann nicht mehrere. Oder, dass man halt sagt, man hat so kleine Boxen, die, da kommt alles rein, was wir nicht direkt in unserem jetzigen Raum quasi irgendwie unterbringen, was aber irgendwelches Zeug ist. Das schmeißen wir da alles rein und das können wir zu einem späteren Zeitpunkt dann aussortieren und oder in den Raum bringen, wo sie hingehören und dann dort ausräumen. Ich krieg's nicht immer hin, diese Boxen dann auszuräumen. Manchmal habe ich auch diesen Effekt, dass ich dann da einzelne Sachen rauskram, wo ich weiß, wo sie hin müssen, und am Ende bleibt so eine Art Bodensatz an Dingen, wo ich einfach nicht weiß und sagt, das sind lauter Teile. Ja, hier ist irgendwie ein Teil, das ist eigentlich der Deckel von irgendwas, was irgendwo ganz anders ist. Und da ist dieses Dings und hier ist diese Schraube für das, aber da weiß ich nicht, wo das ist. Und du findest entweder die Schraube oder den Gegenstand, wo es hingehört. Nie beides gleichzeitig an einem Ort. Was machst du mit solchen Sachen? Und manchmal habe ich dann so ein, ja, gibt es dann eine Forever, nicht noch kein Zuhause-Box oder sowas. Und viel schöner ist es wirklich, sich auf die wirklichen Erfolge zu konzentrieren und die ein bisschen sichtbar zu machen für einen, anstatt dass man sagt, oh, was hat man alles nicht geschafft, weil du wirst immer ganz viel haben, was du theoretisch noch hättest machen können. Also ich persönlich kenne niemand und keinen Haushalt, aber vielleicht gibt es das, die wirklich sagen können, heute habe ich alles getan, was ich auch nur irgendwie tun kann. Gibt's sowas? Also ich kenne das nicht, ich habe das nie gehabt. Lieber sagen wirklich, ich habe die Pflanzen gegossen, ich habe dies gemacht, ich habe hier angefangen damit, ich habe hier schon mal einen Teil gemacht, ich habe hier mir schon mal angeguckt, was ich hier dann noch tun muss. Ich habe mal zwei von den 300 Nachrichten beantwortet. Ich habe mir einen Überblick verschafft über Dinge. Das ist viel schöner eigentlich, was man da irgendwie machen kann. So, und damit bin ich im Prinzip wirklich durch mit den wichtigsten Sachen, ein bisschen zusammengefasst. Es gibt noch so ein paar Sprüche, die ich jetzt nicht direkt irgendwo direkt untergebracht habe, die ich aber ganz schön fand und die ich mir aufgeschrieben hatte. Also sichtbare hässliche Systeme schlagen schöne Systeme oft. Also einfach von der technischen Anwendung ist aber halt nicht so schön. Ja, wenn du auf Schönheit irgendwie aus bist, dann tust du dir schwierig mit manchen Sachen. Oder ja, muss dann noch mehr irgendwie hinkriegen. Manchmal ist hässlich besser. Also offensichtliche Sachen, also sichtbar halten von Dingen. Dann Point of Performance fand ich auch so einen schönen Begriff. Es gibt auch Point of Care Tests, also POC. Also welche, wo du quasi sagst, ich bin hier der Patient irgendwie und ich kann direkt den Test zum Patienten bringen und dort machen. Also Corona-Tests oder sowas, waren solche POC-Tests. Also die du nicht ins Labor dann einschicken musstest, sondern die du dann irgendwann halt daheim mit so Test-Kits gemacht hast. Und genauso könnte man sagen, Point of Performance, also an der Stelle, wo quasi irgendwas notwendig ist, da müssen auch der Hack muss am Ort des Problems sitzen. Also es braucht die Schere dort, wo ich die Schere halt für irgendwas verwende und nicht an einem anderen schönen Punkt irgendwie. Neben dem Bett oder neben der Dusche liegt die frische Kleidung. Im Wohnzimmer steht ein Mülleimer. Ja, habt ihr das nicht? Also ist auch wichtig, finde ich. Sieht vielleicht auch nicht schön aus, aber ist wahnsinnig praktisch. Du musst nicht hin und her laufen oder dann doch wieder den Müll auf dem Tisch stehen lassen. Dann halt wirklich die Sache, dass man sagt, Körper ist als Infrastruktur zu begreifen. Insofern musst du da halt besondere Augenmerk drauflegen, dass dir einigermaßen versorgt ist. Also wirklich so Timer stellen dafür, dass du trinkst oder wirklich Flaschen überall rumstehen haben, aus denen du trinken kannst. Das Wasser natürlich viel besser als was anderes, was dann gammelt. Ich glaube, ich habe alle wichtigen Sachen, die ich mir hier so notiert hatte, so euch wenigstens mal irgendwie so einen Überblick kurz gebracht. Ja, vielleicht mache ich mir noch irgendwann mal den Spaß und sammle solche Dinge mal auf. Ist eigentlich ganz nützlich, das ab und zu verfeinern. Findet sich aber auch an 1000 Orten und immer wieder. Also insofern, sagt mir gerne Bescheid, ob ihr das nützlich findet, dass ich auch noch sowas sammle quasi. Der Mehrwert ist quasi der Gesamtüberblick, dass ihr das nicht so zerteilt in 1000 Stellen habt. sondern halt zu einem bestimmten Thema mal vielleicht was sammelt. Aber wenn es nicht nützlich findet, sagt mir auch gern Bescheid. In dem Sinne war es das mal wieder für heute und ich kann schon den Ausblick stellen. Ich habe schon ein paar größere Themen, die ich so ein bisschen in Vorbereitung habe, wo wir uns dann wieder draufstürzen werden. Aber auch die ein oder andere Studie, wenn ihr da aber auch was habt, schickt sie mir auch gerne. Ab und zu kriege ich irgendeinen Hinweis oder so von verschiedenen Seiten aus. Ist auch immer schön, wenn man sich an sowas konkret ein bisschen entlanghangeln kann oder da neue Ideen und Konzepte aufgreifen kann. In dem Sinne, jetzt aber endlich 5, 4, 3, 2, nein, ich zähle jetzt erst runter, wenn ich euch tschüss und bis zum nächsten Mal und jetzt endlich 5, 4, 3, 2, 1.